Ja, das ist es. Und ich laufe auch immer mal wieder Gefahr, dass ich mich dort übernehme. Also das ist sehr mein Tanz auf dem Seil, dass ich habe alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft.
Konvers. Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. RevLab.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid bei Konvers. Konvers, das ist unsere Zeit für gute Gespräche mit tollen, inspirierenden Menschen und Diskussionen über aktuelle Themen. Heute konnte ich mit Christina Hildbrunner schwätzen. Sie ist Schriftstellerin, Mami, nationale Koordinatorin von Swiss Transplant, eine unglaublich schlagfertige Diskussionspartnerin auf Twitter und eine engagierte Politikerin. Wer ihr auf Twitter folgt, merkt schnell, dass sie ein, zwei Akkus mehr drin hat als die meisten. Ich habe sie als ganz warmherzige, charmante und witzige Frau kennengelernt, die ganz unverkrampft sehr genau weiss, was sie will. RevLab. Hey, super, dass wir jetzt unser Gespräch machen und den Podcast zusammen aufnehmen, Christina. Wir haben uns vor gut zwei Jahren getroffen, ich habe einen Salon um sechs, wo es um das Thema Organspende ging. In genau. Zürich jetzt mal. Und genauso wie wir jetzt den ersten Podcast von meiner ganzen Staffel aufnehmen, haben wir dann nämlich den ersten Salon um 6 gehabt. Und ich bin dann auf dich gestossen, weil ich etwas eben machen wollte zum Thema Organspende. Und so habe ich die gefunden. Und nachher bei der Recherche, die ich dir ja vorstellen musste, also gemerkt, boah, da gibt es ja aber noch viel, viel mehr. Also, dass du Politikerin bist, Pilotin, dass du engagiert bist bei der Gesellschaft Schweiz, Israel. Also, einfach ein riesen Strauß, Naturfotos machst und so. Und jetzt bin ich einfach total froh, dass mich hier zusammenhocken und du das Bild ein bisschen komplettieren kannst.
Ja. Ja, ich freue mich sehr.
Über was möchtest du am liebsten reden?
Ah!
Hey, ich glaube, ich hätte sie schon etwas, wo ich mich anfange. Und zwar bin ich auf deinem Twitter-Account und habe einen interessanten Artikel gefunden über ein Buch, das du geschrieben hast.
Ja.
Du bist jetzt auch noch Autorin.
Genau, das ist gerade das Neueste, was dazugekommen ist.
Ja.
Genau. Also das ist, für mich ist es natürlich nicht ganz so neu. Ich habe seit 2016, denke ich, habe ich an dem Buch geschrieben. Also immer auch wieder mit grösseren Pausen dazwischen und so. Und am Anfang, glaube ich, ja, ich denke, wenn man ein Buch schreibt, wird man es immer veröffentlicht. Aber am Anfang habe ich dann nicht so wirklich daran geglaubt oder so.
Okay.
Das ist eine Geschichte, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet in irgendeiner Art und Weise. Und zwar geht es um die beste Freundin von meiner Ur-Ur-Nane. Also Nane ist bündnerische Grossmutter.
Also Ur-Ur-Grossmutter?
Genau.
Und deren ihre beste Freundin.
Genau.
Ja.
Die ist an einem Mann wegen nach Amerika ausgewandert. Also, du musst mein Buch lesen, ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, aber die hat... Die zwei Freundinnen haben sich Briefe geschrieben und die Briefe von der, die heisst auch Christina, das ist, ja, verbindet mich auch noch mit ihr. Die Briefe sind bei uns auf dem Estrich und sie als Person war so in der familiären Erzählung auch immer rum gewesen. Also man hat ja, halt immer mal wieder ist das Thema auf sich gekommen oder sowas, eben gerade im Zusammenhang mit Auswanderung und so. Und ja, die hat mich immer so ein bisschen begleitet. Und eben im 16. habe ich gefunden, ich fange jetzt mal an, ihre Geschichte zu schreiben. das, was ich letztlich weiss über sie, gelingt nicht für eine Geschichte. Also ich weiss nicht, wie alles war. Also ein grosser Teil.
In welcher Zeit war das etwa? Ich probiere die ganze Zeit zu rechnen.
Ja, genau. Jetzt kommt ja ein bisschen darauf an. Wir haben recht, da wir in meiner Familie gerne spät heiraten, sind Generationen recht weit auseinander. Sie ist nach Amerika ausgewandert, 1870.
1870, okay.
Ja, also es ist so die zweite Hälfte.
1870, okay, ja.
400, ja.
Wow.
Genau. Und eben ein Großteil ist jetzt einfach meine Erfindung von dieser Geschichte. Dann habe ich mit der Walzervereinigung Graubünden einen Verleger gefunden. Und jetzt ist es gerade im Druck. Und sollte vor Weihnachten noch auf den Markt kommen. Ja.
Und ist das jetzt ein Zufall, dass du Christina heisst und sie auch? Oder hast du mal deine Eltern gefragt, ob das irgendwie so eine...
Ja, also ich habe schon das Gefühl, ein bisschen, dass es könnte ein spätes Vermächtnis sein von dieser Urgroßmutter. Wir haben es so, also grundsätzlich im Walsertum, aber jetzt in meiner Familie noch ganz stark, dass man immer die gleichen Namen verwendet. Hm. Und bei meinem Papa ist es ganz speziell, der heißt Christian. Seine Papa Christian geheissen, seine beiden Grossväter, alle vier Urgroßväter. Und ich glaube sogar noch sechs von acht Urgroßväter.
Okay.
Christian ist so der Familienname und es hat dann also die Situation gegeben, dass dann eben im gleichen Haus irgendwie zwei oder drei Christian Schumacher gelebt haben und man fast nicht mehr gewusst hat, wie man jetzt den Einzelnen benennt, dass man noch den richtigen findet. Und einerseits hat, glaube ich, meine Mama dann ein Veto gesprochen, dass man jetzt mit dem einmal aufhört und kein Christian tauft. Das hat mein Grossvater, mein Neni, gar nicht lustig gefunden.
Ja.
Und ich bin die älteste von vier Geschwistern. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Kompromiss gewesen, dass man kein Christian mehr tauft, aber dafür eine Christina.
Okay, ja.
Aber es ist sonst, also die Mädchennamen in meiner Familie kommt auf Generationen zurück und keine Christina vor. Also eben die Freundin von meiner Urnahne ist wie die einzige Christina. Also
ist das dann auch so ein bisschen wie das Buch, das du jetzt geschrieben hast, das heisst ja «Das wahre Heimweh». Ist das so ein Versuch, dir das Vermächtnis irgendwie anzueignen? Oder etwas aus dem zu machen?
Das ist eine gute Frage. Das ist so, wir sind eine familienvolle Geschichte. Also wir haben auch einen Familienstammbaum, der geht zurück bis ins 16. Jahrhundert, also irgendwie 1580 oder weiß nicht was. Und eben sind Briefe auch noch deutlich älterer Zeit als jetzt die von der Christine sind rum und eben das ist so, dass man Teil ist von einer längeren Geschichte und dass andere vor einem gekommen sind und wieder andere nach einem gekommen werden, ist sicher sehr stark auch Teil von unserer Identität. Ja.
Du hast jetzt gesagt, bis 1580, könnt ihr einen Stammbaum zurückverfolgen. Ist das immer in der Region um Chapina herum gewesen? Oder?
Das war immer in Chapina.
In Chapina?
Genau, darum ist es das, glaube ich, auch überhaupt möglich, das so nachzuvollziehen.
Ja.
Mit dem, dass es eben immer Chapina war, immer die gleichen Kirchenbücher, wo man kann nachvollziehen kann. Es gibt zweimal einen Bruch. Einmal während der Pestjahr, wo keine Einträge mehr gemacht worden sind in Kirchenbücher oder im Sterberegister. Und dann gibt es nochmal irgendwo ein Ding, wo aber einigermaßen rekonstruiert werden können, wo Mäuse das Kirchenbuch
okay. Also Pest und Mäuse.
Genau, so die Naturgefahren.
Normalerweise sind sie ja immer Pest und Ratten, gell? Aber bei euch sind die Mäuse.
Vielleicht sind es auch Ratten gewesen, die das
gehen. Genau, ja. Kannst du uns irgendwie schnell mitnehmen nach Chapina? Wie sieht das dort aus?
Wunderschön. Tschöpina ist ein sehr schöner Ort auf Erden. Das ist eine Walzersiedlung, eine Streusiedlung. Also es hat nicht in dem Sinne einen Dorfkern oder so, es sind einfach verstreute Höfe. Und das liegt zwischen 1400 Meter über dem Meer, bis die höchstgelegenen Häuser sind auf 1800. Ja, so über den obersten Teil vom Heinzenberg verstreut. Der Beverin, Münchenhausberg, ist sehr prägend für das Dorf, sehr dominant, aber der Blick geht eigentlich, also auf der einen Seite ist eben der Beverin, aber sonst sieht man sehr schön über das Domlesch Richtung Albulental bis den Engadinerbergen. Es ist sehr viel Weite auch. Und eben, es ist sehr ein sehr kleines Dörfli, also es hat jetzt noch irgendwie etwa 130 Einwohner. Jeder kennt jeden, jeder ist mit jedem verwandt auch. oder fast mit jedem. Das ist, so viel muss ich jetzt spoilern von meinem Buch, das ist auch das Schicksal quasi von der Christine, dass sie in Amerika zu nahe verwandt ist mit dem Mann, um dessen Willen sie ausgewandert ist.
Oh, okay.
Also das ist die Erklärung, die wir haben. Ja, das sind Cousins. Und Schöpina ist das jetzt nicht so das Drama gewesen, wo ich Cousin geheiratet habe.
1870.
Genau.
Ja. Wenn ich jetzt das so höre, so 130 Einwohner in den Bergen, eigentlich, dann denke ich sofort an Landwirtschaft.
Ja.
Stimmt das?
Das ist richtig so, ja.
Also die meisten dort oben, die Bauern?
Genau, ja. Das ist sicher der grösste Anteil. Und ich bin auch in der Berglandwirtschaft gross geworden. Und,
also deine Eltern hatten auch einen Hof gehabt?
Oder? Genau, ja. Ja, der ist jetzt für meinen Bruder, der älteste. Der eben nicht Christian heisst.
Wo nicht Christian heisst, gut. Weil ja du schon Christina bist und du kannst jetzt zwei Gründe haben dafür, oder?
Quasi. Genau.
Also einerseits führst du die grosse Männerlinie in dieser Tradition weiter. Und andererseits eben die Christina in dem Buch.
Es gibt noch eine ganz böse Begründung für meinen Namen. Die Freundin, die mein Papa hatte, vor der Mama, hat auch Christina
geheißen. Das wollen wir jetzt aber nicht unterstellen. Sie war aber nicht die Schwester von deiner Mutter.
Nein.
Alle sind mit den Opfern.
Genau, nein. Meine Mama kommt auch die kommt von Wiesen bei den Foss.
So eine zugezogene
ja,
in dem Fall.
Ja.
Das wahre Heimweh ist ein sehr schöner Titel, aber lässt ja ganz viel offen, wo man sich kann denken, in welche Richtung sollen wir denken, wenn wir auf dein Buch warten.
Genau, also der ganze Titel ist sogar «Das wahre Heimweh ist sprachlos».
Ah.
Es ist, ich habe mal, wenn es nicht so sehr an das wunderbare Buch von Amos Oz erinnert hat, die hat es genannt, eine Geschichte von Liebe und Heimweh.
Ja.
Also das Heimweh ist, die gute Christine, die stirbt fast am Heimweh. Also es ist wirklich, und es gibt dann halt wie nicht den Weg zurück. Also es ist, wie die meisten, hat man alles Geld ausgegeben für die Reise in eine Richtung und
hat ihr denn jetzt dort noch Verwandte in den USA, die ihr noch kennt? Also,
ja.
Wenn das Buch rauskommt, kannst du das jemandem schicken dort?
Ja, ich müsste es zuerst übersetzen. Ja. Es sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind insgesamt über 100 Personen von Tschöpina ausgewandert. Also nicht ganz als Großteil nach Amerika, Teil auch nach Neuseeland, nach Italien, nach Russland.
Das war sowieso eine mega Auswanderungszeit in der Schweiz, oder?
Ja. Und also dort hat das Dorf hat irgendwie etwa 260 Einwohner gehabt. Also das ist mehr als ein Drittel vom ganzen Dorf ist gegangen. Also es war recht viel gewesen. Das hat unter anderem damit zu tun gehabt, dass Tschöpina ist im Rutschgebiet vom Nollen, das ist dort der Wildbach, wo der hat eine verheerende Wirkung gehabt, wo eben da sind ganze Höfe sind das Loch ab und man hat das Gefühl gehabt, dass die ganze Tschöpina wird verschwinden, also dass ist auch die Kirche, der Turm ist ganz schräg gestanden und so. Sicher auch bedingt durch die Drohung von diesen Berghängen, wo die Siedler von Tschöppinen damals getätigt haben. Mhm. Und das ist auch wirklich auch für Tschöppinen, bis in die heutige Zeit, ist das ein Thema, das Rutschen vom Dorf. Ja. Und das hat sicher die Auswanderung jetzt konkret aus Tschöppinen begünstigt.
Und dort gibt es jetzt noch Leute, die eben auch zu euch im familiären Stammbaum gehören, ja. Die wissen, die sind jetzt in den USA immer noch.
Genau, ja. Also dort habe ich Internet sei Dank und jetzt auch gerade die sozialen Medien über Facebook sind wir in Verbindung mit den Nachfahren von. Das wäre dann der Bruder von meinem Ur-Ur-Neni. Also Ehemann von der Freundin von der Christina.
Ja.
Nach denen habe ich mich da anfangs von dem Jahrhundert mal auf die Suche gemacht und habe die gefunden. Ja. Und das ist für beide Seiten schon sehr speziell gewesen,
so, ja.
sich zu finden. Ja. Und, also, sicher für uns, so, dass wir wissen, wie ist die Geschichte dort weitergegangen, weil das hört mit der Generation, die direkt ausgewandert ist, wie jeweils auf.
Ja.
Denn, die hat noch Briefe geschrieben und sich gemeldet und nachher gibt
es. Nachher bricht es ab.
Ja. Und sehr speziell ist es für Zeiten in Amerika, also dass halt auch wirklich wissen, wo man herkommt und wie es dort aussieht und eben die Nehmen haben von den Vorfahren.
Und das ist jetzt bei euch so total nahe und unmittelbar. Es gibt ja viele Leute in den USA, die Europa einfach besuchen, um irgendwie generell so ihre kulturelle Wiege kennenzulernen. Und jetzt die können quasi sagen, es ist das Dorf und dort gibt es noch die Familie und der Stamm. Das ist schon noch näher und spezieller.
Ja. Oder? Ja.
Und die wissen jetzt sicher, dass du das Buch geschrieben hast.
Ja, ja. Das wissen sie ja.
Okay. Aber eben, da kann jetzt niemand mehr Deutsch, oder? Das ist nachher irgendwann abgebrochen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Habt ihr eigentlich Deutsch geredet oder Romanisch?
Deutsch. Wir haben Deutsch geredet. Tschöppinen ist eben, wie alle Walser-Gemeinden, ist rein deutsch sprechend. Okay. Und das ist auch sicher ein Grund, wieso man eben so gut verwandt ist in dem Tschöppinen und auch eben einmal Cousine geheiratet hat. All die Dörfer rundum, oder wo zu am Heinzenberg sind, haben Romanisch geredet. Und das hat,
Dann hast du eigentlich als Deutschsprechende erlebt, wie es ist, in der Minderheit zu sein.
Genau.
Romanisch sprechen.
Ja, nein, also mittlerweile reden die umliegenden Dörfer alle auch Deutsch. Mhm. Das ist mit dem Rückgang vom Romanisch. Meine Mama, deren ihre Muttersprache, Vatersprache ist Deutsch und ihre Muttersprache ist Romanisch. Aber das ist sicher auch ein Problem vom Romanisch, dass es halt immer mehr zurückgeht, dass man dann in der Familie eine Sprache redet und es setzt sich meistens das Deutsch durch. Das
Ich bin ganz froh, dass wir in Tschöppinen angefangen haben. Ich kann mir so vorstellen, wenn man jetzt die googelt und die irgendwie folgt auf den sozialen Medien und man sieht so nationale Koordinatorin Swiss Transplant, Sektionspräsidentin von der Gesellschaft Schweiz Israel, liest, dass du Pilotin bist, dein politisches Engagement sieht und so, dann würde man wahrscheinlich, ich unterstelle es mal so, nicht vermuten, dass Christina jemand ist, der aus einem 130-Seelen-Bergdorf kommt. ich bin froh, dass du jetzt lachst und nicht mich böse anschaust. Aber also für mich haben jetzt eher so Assoziationen, wie dort ist irgendwie klar gewesen, was ihre Rolle wird sein und immer wie bleiben. Ich weiss aber von dir, dass du das ganz anders erlebt hast.
Ja, und das... Also da bist du längstens nicht der Erste, der das so äußert. Das ist wirklich häufig, dass sie sagen, weißt du, kommst von Tschöppinen. Und man hat wie so das Gefühl, wenn man so hoch oben in den Bündner Bergen aufgewachsen ist, ist der Horizont eng und der Denkweise. Und das ist nicht wahr. Das ist wirklich, ich würde jetzt sogar sagen, das ist grundsätzlich, sind Bündner mit dem, dass man ein Transitkanton ist, dass immer dort Händler und Herr und was auch immer, alle grosse Dichter und Denker und alles ist durchgezogen, ist der Horizont, glaube ich, insgesamt durchaus weit. Und bei mir ist das ganz stark auch einfach das Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Also ich habe wenig dogmatische Erziehung erlebt, im Sinne von, das ist jetzt so und ist schon immer so gewesen und bleibt auch immer so, sondern sehr so, dass einerseits das ja, hinterfragt Sachen, stellt Fragen, ja, muss nicht so sein, probiere es herauszufinden. Und auch eine sehr grosse Freiheit im Denken. Also das ist, die Freiheit ist der Walser ja in das höchste Gut eigentlich. Ja. Darum haben sie sich auch da in irgendwelchen entlegensten Bergregionen hergekrallt. Im Gegenzug haben sie dafür ja die Freiheitsrechte gekriegt, zu Zeiten, wo der Grossteil der Bevölkerung noch leibeigen war. Und das hat sich schon auch, wenn das jetzt rein rechtlich und so ja schon lange keine Relevanz mehr hat, aber das hat sich so durchgezogen.
Also so als Mentalität, würde ich sagen, ja. Ist das immer noch erlebbar
dort? Ja, ja. So, dass, Hauptsache man muss frei sein. Okay. Und eben da, von wegen Politik.
Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, unser Dorf oder irgendwie unsere Gemeinschaft ist unabhängig, sondern so jeder ist irgendwie ein kleiner Liberaler, oder?
ja, wirklich. Und so, aber okay. Eben, was ich auch sehr erlebt habe, ist so die Freiheit im Denken. Also dass es nicht irgendwie einfach so sein muss, weil das irgendwie meine Eltern so sagen, sondern dass ich frei bin, auch eine andere Meinung zu haben. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wesentlich. Ja. Und auch dann so mit, ich hatte ja keinen Plan gehabt, was ich eigentlich will werden während meiner Jugend oder also Teenagerjahr. Und dann habe ich wirklich, am einen Tag habe ich wollte Astrologin werden. Astronautin, nicht Astronautin.
Am nächsten Tag. Das wäre auch witzig, wenn du wärst Astronautin. Ja, genau so.
Nein, Astronautin habe ich werden. Oder Archäologin. Oder ich weiß nicht mehr genau, was alles auf meiner Liste gestanden ist. Und ich habe nie gehört, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass man bei irgendetwas gesagt hat, das kannst du nie werden, weil du von Chopin kommst, weil du eine Frau bist oder irgendetwas. Sondern das, was ich gehört habe, ist dann, ja, das heisst aber, du musst das machen, das machen, das machen.
Okay. Gut sein in Mathe und...
Ja, genau, so Sachen hat man mir dann aufgezeigt. Und das rechne ich meinem Elternhaus sehr hoch an. Ja.
Aber wahrscheinlich hast du ja nachher so Sekundarschule und nachher die darauf folgende Ausbildung nicht können in Chopina machen,
oder? Nein, ich bin tatsächlich noch die ersten 5 Jahre in Chopina in die Schule. Nachher die 6. Klasse, das war dann, weil man irgendwie zu viele Schüler hatte, wegen Klassengrösse und so, habe ich dann in Flerden gemacht. Also das ist 2 Dörfer weiter.
Okay.
Und in Flerden war auch ein Sekundarschulhaus und ZEK habe ich dort gemacht.
Ja.
Und auf das Gymi bin ich dann nach Schiers an die evangelische Mittelschule. Das ist dort ist der erste, von wegen, der erste Rektor von dieser Schule war ein Chopiner.
Ah! Also doch auch wieder heim. Und nach dem Gymi bist du.
Ja, ich habe es dann auf dem Gymi nicht so lange ausgehalten. Ja. Ich hatte ein bisschen langweilig dort. Nachher ist das so ein bisschen ein Entscheid von jetzt auf gerade nachher gewesen, habe ich gefunden, ach, ich werde die Pflegefachfrau.
Ja.
Ich kann es nicht mehr genau sagen, was genau zu dem Ding geführt hat. Sicher auch das Heimweh. Also das ist, ich weiß nicht, ob es an den Namen gebunden ist oder an das Chopiner sein. Das verbindet mich auch mit meiner Hauptfigur in dem Buch. Ich habe sehr Heimweh. Und sehr HWK vor allem. Und dann habe ich beschlossen, eben einmal, ich werde jetzt Pflegefachfrau. Und das hat mich selber noch so erstaunt, weil eben alles, was ich sonst so wollte werden, sind nicht so klassische Frauenberufe gewesen. Mhm. Aber wähle ich eigentlich den Frauenberuf überhaupt?
Ja. Aber das ist ja, jetzt ehrlich gesagt, nicht unbedingt etwas, wo ich würde sagen, weißt, so wie man die jetzt von außen kennenlernt, würde ich jetzt nicht sagen, ah ja, der Beruf, der passt jetzt mega gut zu ihr.
Ja. Nein, ich bin glaube nicht eine klassische Pflegefachfrau, wie man sich das so vorstellt. Was auch, ich jetzt würde sagen, ein bisschen ein Problem von unserem Image ist.
Ja, ich habe es jetzt gar nicht unbedingt so gemeint, weißt, dass man irgendwie so findet, ja, dass sie so die, die einfach irgendwie gerne helfen und zu Diensten sind oder so. Ich habe glaube nicht das gemeint, sondern vielleicht mehr, ja, ich habe jetzt mit dir immer jemanden verbunden, weißt, wo etwas will leiten, wo etwas will organisieren, wo gerne Chefin ist. Und ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, dass du nachher in einem Team bist mit Ärztinnen und Ärzten und die dort dann einfach jetzt rein in der Kompetenzordnung dir sagen, was du zu machen hast. So.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin dann auch extrem jung bin ich Chefin geworden. Ja. Ich bin 24, als ich Stationsleitung geworden bin, mit sind das gewesen? 30 Mitarbeiterinnen, dort ich bin vor 30 Pflegedienstleiterin gewesen, das mit dem, meine Geschwister, die, vor allem meine beiden Brüder, sagen immer, ich habe immer schon gerne umeinander befohlen. ich würde mich selber als
Alphatierli bezeichnen. Du bist sehr tough. Und, und wo du auf die Chefposten bist gekommen im Pflegebereich, hast ja du schon eine Militärkarriere hinter dir gehabt?
Ja, vor allem Karriere.
Ja, wirklich. Du lachst ja, das stimmt
ja, oder? Ja. Ja, genau. Ich habe,
du hast RS gemacht zuerst, oder? Mhm. Und als was hast du RS gemacht?
Als Motorfahrerin, ich bin Lastwagen gefahren.
Also so die Riesenteils. Okay.
Genau, das ist, ich habe bei der Aushebung habe ich...
Hast du einfach gedacht, das ist irgendwann in meinem Leben mal nützlich, dass ich Lastwagen fahren kann?
Das ist auch, aber das zeichnet sich so ein bisschen ab bei mir, dass ich so recht wesentliche Entscheidungen in meinem Leben sehr so zack getroffen habe.
Würdest du sagen intuitiv?
Oder? Ja, vielleicht, ja. Ja. Und ich habe bei der Aushebungsoffizier hat mich natürlich wollen zu den Spitalsoldaten tun, aus verständlichen Gründen. Und ich han partout zu der Rettungstruppe wollen, weil ich, also eigentlich war so mein Plan, darauf so hergeschafft, um für das IKRK zu arbeiten oder Katastrophenhilfskorps der Schweiz oder irgend so was. Und dann habe ich gefunden, dass wir die Rettungstruppen würden dort sich gut machen.
Gut passen, ja.
Und der Aushebungsoffizier hat gesagt, das denke jetzt einfach wirklich nicht, ich mit meinem Federgewicht, wo ich sei und so. Und ja. Wir haben dort recht lange diskutiert. Die haben auch mal gesagt, ich müsse es nicht unbedingt Militär machen. Und dann irgendwann hat er dann gefunden, ich kann wirklich auswählen, aber es ging nicht bei der Rettungstruppe. Ich soll sonst irgendwas sagen, was ich will. Und dann ist das so eine etwas so ein Bauchentscheid gewesen. Ich gesagt, dann will ich zu dem Opfer.
Okay.
Ich habe gesagt, ja, das ist gut. Soll ich zu dem Opfer?
Du bist wahrscheinlich weit und breit die einzige Frau gewesen, oder?
Nein, wir sind tatsächlich, also Fahrer sind Frauen ja schon recht lang können sein, ja, in der Schweizer Armee. Und wir sind für Lastwagen sind wir zu vierte gewesen.
Ja. Oh, das ist eigentlich gar nicht wenig.
Nein, das ist so. Also es sind immer noch deutlich mehr
Männer. Ich habe mir jetzt ganz falsch vorgestellt.
Ja.
Aber auf jeden Fall auch dort bist du nachher wieder Chefin geworden, oder?
Genau, ja, das ist auch so passiert. Ja. Das habe ich nicht wirklich wollen, aber ja.
Du hast nachher eine Wachmeisterin gemacht, gell?
Genau, ich habe dann die Unteroffizierschule gemacht und abverdient. Und ich war Korporal und dann später Wachmeister geworden.
Du hast so etwas, was dich durchzieht durch dein Leben, dass du irgendwie eine grosse Faszination für Motoren hast. Also, ja, du bist in der Landstuhlgefahrerin. Und ich habe es ja vorhin mal schon gesagt, du bist ja auch Pilotin.
Genau, ja.
Woher kommt das?
Das mit dem Fliegen?
Ja, also nein, weißt du, ich meine so, es ist jetzt nicht, oder vielleicht ist es ein Zufall, aber ich. Also für mich ist es nicht so, dass du irgendwie Lastwagenfahrerin wirst in der Armee und nachher noch Pilotin machst. Also da muss man ja irgendwie das schon ein bisschen gerne haben mit dieser Technik und dem.
Ja, also was ich vor allem sehr interessant finde, ist die Physik. Also das ist ja. beim Fliegen ist es, glaube ich, im Ursprung, also ich habe das sicher nie so reflektiert, aber ist es mehr die Physik gewesen, wo mich fasziniert hat. Und dann so eben so Motoren und die ganze Technik und so, ja, finde ich recht spannend. Ich habe auch während meiner Ausbildung zur Pflegefachfrau, habe ich auch immer gesagt, wenn es mir ein bisschen zu dumm war oder so, habe ich gesagt, sonst werde ich dann Automech. Das ist so immer okay. mein Plan B gewesen.
Quasi. Okay, aber das ist ja schon noch, ja?
Ja.
Automech, das finde ich, würde jetzt mega gut zu dir passen im Fall. Nein, wirklich. Das, ja.
Ich glaube, die Chancen, zum nachher ja. Teams leiten oder grosse Teams leiten, sind ein bisschen schlecht.
Das stimmt. Von dem her ist sicher alles richtig gemacht. Ja. Genau.
Und Medizin ist durchaus auch etwas, wo mich sehr fasziniert. Also das Ganze, wie der menschliche Körper funktioniert oder was es dann auch braucht, dass er eben nicht mehr funktioniert oder dass man ihn wieder dazu bringt, zum tun. Also ich finde dort eben mal, also ist jetzt vielleicht ein sehr ein flacher Vergleich, aber ist der Ding zwischen der Automech und der Medizin gar nicht so. Es ist einfach viel, viel komplexer und spezieller als ein Motor.
Ja, und es hängt ja irgendwie auch und das ganze Empfinden dran, oder, wo jetzt ein Auto nicht hat.
Ja, ja. Du hast, und da komme ich, wenn ich da gerade zu meinem aktuellen Job darf,
ja, genau.
Einen Bruch schlagen. Ich finde das schon auch, eben, ich finde es unglaublich faszinierend, der Mensch insgesamt, aber auch der anatomische, physiologische Mensch, wie das funktioniert und wie. Ja, wir leben in einer Zeit, wir fliegen auf den Mond oder planen auf andere Planeten zu fliegen. Wir stellen irgendwelche Teile her, die man von bloßem Auge gar nicht sieht. Aber wir schaffen es immer noch nicht, ein menschliches Organ nachzubauen.
Also, das ist schon noch krass, gell?
Ja, das ist wirklich.
Das finde ich wirklich auch so magic, oder? Weil man würde irgendwie denken, dass es, also jetzt als Laie, würde man irgendwie denken, es ist sicher viel komplizierter, auf den Mond zu fliegen.
Ja.
Also so ein Herz nachzubauen,
ja.
Oder so.
Ja. Und gerade das Herz, das ja eigentlich von funktionsweise verglichen mit anderen Organen recht simpel ist.
Eine Pumpe, oder? Ja, eigentlich, ja. Ich weiss noch, wie du bei dem oben, wo wir hatten, Salon 6, am Schluss noch sehr persönlich darüber geredet hast, wie das für dich ist, wenn du daran denkst, ein Organ zu geben. Oder was ein Organ für dich bedeutet. Ja. Und das hat ja dort nachher sehr wenig mit dem mechanischen, technischen zu tun gehabt, sondern es war etwas, wo du ja, noch einmal auf eine andere Art in Verbindung stoßt damit.
Ja, ja.
Ich bin immer wieder am Umstudieren, was das ist. Also, ich meine, man hat ja nicht nur einen Körper, man ist den ja auch ein Stück weit. Und ja. Ich merke zum Beispiel, dass ich mich selber sehr schwer tue, damit mir vorzustellen, dass ich ein Organ geben sollte.
Ja.
Weißt du, das ist so rational, leuchtet mir das mega
rein. Ja.
Also das ist völlig klar, was man machen sollte.
Ja.
Und so gefühlt ist es wie etwas anderes.
Ja.
Für mich. Mhm. Wie machst du das?
Ui, das ist eine gute Frage. Ja, also einerseits ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich irgendwann mal als Organspender in Frage kommt, ist nicht sehr gross.
Ja.
Ich tue mich, glaube ich, öfters auch ein bisschen auf das abstützen. Und ich finde das schwieriger für mich persönlich, wenn es um andere Leute geht, als um mich. Mhm. Ich bin fest überzeugt davon, dass wenn ich tot bin, wenn ich als Organspenderin in Frage komme, dass mich das
nicht mehr interessiert,
dass es mich keiner Art und Weise tangiert oder ja, irgend so etwas. Ich tue mich sehr viel schwerer damit, eben so die Vorstellung müssen darüber entscheiden, ob man die Organe freigibt von jemandem, der mir nahe steht, wenn man nicht weiss, was die Person hat wollen. Und das ist auch
das ist ganz, bei dir so wie das Wichtigste, dass die Leute entscheiden, was sie wollen.
Oder? Ja, das ist wirklich auch mir, also das sage ich immer wieder oder das sagen wir alle, wir wollen ja niemanden dazu überreden. Wir wollen auch niemanden, auf gar keinen Fall, wenn wir irgendjemandem ein Organ wegnehmen, der das nicht hat wollen, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern dass die Leute sich selber entscheiden, eben gerade auch, weil man das erlebt. Bei einem grossen Teil, wo als Organspender in Frage kommt, weiss man nicht, was die Person hat wollen. Die Angehörigen haben keine Ahnung. Und die sind in einer Situation, wo sie gerade erfahren haben, dass eben die nahestehende Person verstorben ist und jetzt sollte man noch den Entscheid treffen. Ja. Und das,
aber haben nicht fast alle irgendwie so einen Ausweis oder das auf ihrem Handy hinterlegt,
was sie wollen? Nein, das haben die wenigsten. Also
okay.
Wir wissen nicht genau, wie viele Organspendekarten tatsächlich. Wir wissen, wie viele wir verschicken, aber wie viele tatsächlich ausgefüllt werden denn ja. Und auch auf sich trägt, das wissen wir nicht. Wir können sagen, wie viele sich im Register eintragen. Jetzt beim Register weiss ich gerade die aktuelle Prozentzahl auf Bevölkerung nicht. Aber
was ist das Register? Also das ist eine Online-Möglichkeit,
sich einzutragen? Genau, wo man kann eintragen, und zwar ja oder nein. Also man kann sich dort eintragen und sagen, ja, ich würde meine Organe spenden, ja, ich würde spenden, aber nur folgende Organe, oder nein, ich möchte nicht.
Okay.
Und eben bei der Spendekarte ist es so, dass man auf 100 Todesfälle keine 5 findet.
Ah, krass. Ja. Ah, das hätte ich jetzt nie gedacht.
Ja.
Okay, also nicht einmal jede 20. hat so eine Karte dabei.
Genau.
Ah, krass.
Vielleicht hättest du irgendwo daheim in einer Schublade.
Ah, okay, ja, das könnte noch sein, aber nicht im Portemonnaie. Ja, ausgefüllt, genau. Ja.
Ah. Und das ist schon, das ist, glaube ich, das Schwierige daran, sich halt mit dem Thema wirklich einmal auseinandersetzen und einen Entscheid festzuhalten.
Ja. Jetzt weiss ich, dass ihr von Swiss Transplant so super vorsichtig seid, wenn es darum geht, dass man irgendwie Leute würde dazu zwingen oder bevormunden oder ihre Freiheit nehmen, wenn es um Organspende geht.
Ja.
Und wahrscheinlich hörst du jetzt das darum gar nicht so gerne. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, die Chance, dass man überhaupt in Frage kommt, ist sehr klein.
Ja.
Und das beruhigt mich irgendwo. Und ich werde nachher sofort parat sagen, dann überlohne ich das einfach am Schicksal. Weißt du, so quasi. Mhm. Dann ist es halt, wie es ist. Aber ich hätte es wahnsinnig gern, wenn es einfach so wäre, dass ich, wenn ich nicht sage, ich möchte nicht Spender sein, dass ich es dann einfach wäre.
Ja.
Jetzt denkst du vielleicht, Mann, du musst nur sagen, dass du bist und dann ist es eigentlich genau das Gleiche. Aber für mich ist es irgendwie wie etwas anderes, müssen sagen, doch, ich möchte das sein, als einfach so zu sagen, stillschweigende Übereinkunft mit dem Universum oder wer immer irgendwie da rumhängt, dass wenn es halt dann so ist, dann ist es so.
Ja, genau. Und das habe ich ein bisschen das Gefühl bei Herr und Frau Schweizer, dass das durchaus noch vielen so geht.
Das stimmt. Also in meinem Kollegenkreis haben wir schon oft über das geredet. Also gerade denen, wo ich das Gespräch mit dir vorbereitet habe, sagen ganz viel.
Und das wäre ja so, wenn wir den Systemwechsel kriegen, mit eben das, was wir jetzt haben, ist ja die erweiterte Zustimmungslösung. Ja. Ich muss aktiv zustimmen und erweitert, wenn ich es nicht mache, meine Angehörigen. Okay. Sonst bin ich automatisch nicht Spender. Mhm. Und der Wechsel wäre zu der Widerspruchslösung, wo ich aktiv muss widersprechen oder meine Angehörigen. Und dort wäre es so, dass wenn man sich nie eingetragen hat, nie irgendwie sich ausgesprochen hat gegen einen Organspende, dass man automatisch passiert gar nichts. Es wird immer noch mit den Angehörigen geredet und die dürfen auch immer noch sagen, nein, wir möchten das nicht, oder es gibt irgendeinen Anhaltspunkt, dass der Verstorbene das nicht hätte wollen. Okay. Aber das ist jetzt ja auch politisch am Wirken, dass wir eventuell den Wechsel kriegen.
Dass wir das wieder umstellen. Ja. So. Ja.
Ist auch nicht unproblematisch. Also erstens einmal müssen wir dann viel mehr arbeiten.
Ah, weil ihr hättet dann mehr Organe.
Ja, genau. Ja. Nein, das ist nicht das, ist ja, nicht das,
das
Problem.
Das wäre ja gut. Ja, genau. Jetzt ist das Problem, dass ihr zu wenig habt.
Genau. Ja. Aber ja, so halt die ethische Frage, darf man das? Also ist das... Also nochmal, es wird niemand automatisch Spender, aber man zwingt die Leute wie zu einer Entscheidung.
Ja.
Und die Frage ist eben so, darf man das? Darf man Leute zwingen, über das eigene Sterben, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken? Oder ist das etwas, wo ich mich darauf berufe, auf meine Freiheit, und sage, nein, da möchte ich nicht drüber nachdenken, fertig.
Ja, aber das könntest du ja immer noch machen. Du könntest immer noch sagen, ich will nicht darüber nachdenken. Und dann ist halt so im Zweifel fürs Leben quasi. Also weißt du, jetzt ist ja auch, du musst nicht darüber nachdenken, aber dann ist wahrscheinlich eher im Zweifelsfall gegen die Organspende, oder?
Ja, ja.
Also von dem her, also ich glaube, das würde sich jetzt für mich nicht viel ändern, sondern ich wäre, glaube, so eher froh, dass ich das nicht überlegen muss.
Ja.
Oder nicht entscheiden, weißt du, überlegen tut es ja eh, aber nicht muss ein Höckli setzen und sagen, jawohl.
Ja.
Sondern irgendwie, solange ich es nicht ausgefüllt habe, kann ich mir vormachen, dass ich nie stirbe. Und wenn es doch passiert, dann hat vielleicht noch jemand etwas davon.
Genau so.
Okay.
Und ich habe dann noch so den pragmatischen Ansatz, zu sagen, wenn man nicht möchte, darüber nachdenken und im Zweifel lieber nicht, also wenn man so quasi wie das Gegenteil von deiner Überlegung hätte, dann trägt halt mal ein Nein ein oder sagen es einfach mal am Umfeld. Und
das würde immer noch länger.
Genau, also man würde immer noch, das meinen auch alle Länder, die die Widerspruchslösung haben, man redet immer mit den Angehörigen. Und das ist auch, es ist auch durchaus möglich, das haben wir auch heute, dass es sein kann, dass jemand seinen Spender will, geäussert hat, vielleicht sogar schriftlich festgelegt, und für die Angehörigen geht es in dem Moment einfach nicht.
Okay.
Und das ist das ist rechtlich nicht richtig.
Ja, weil, schon, oder?
Ja, das ist nicht richtig, aber unser Ansatz ist einerseits, man würde, wenn man quasi ein Organ spendet, durchboxen gegen den Willen der Angehörigen, würde man der Sache sicher nicht dienen.
Ja. Und du hättest natürlich das eine Organ, aber so schlechte Presse.
Genau. Und das andere, und das ist für mich persönlich noch der viel wichtigere Grund, ist, sagen jeweils die zurückbleiben, die müssen mit dem leben. Und wenn man nachher quasi den Rest von seinem Leben das Gefühl hat, man hat gegen meinen Willen die Organe von meinem Kind oder von meinem Vater oder von meiner Schwester oder was auch immer,
Das ist ja sowieso so ein super heikler Moment. Oder? Man ist eh wahnsinnig empfindlich, wenn man jemanden Angehöriges verliert. Ja. Und dann kann vieles auch ganz, ganz anders empfunden werden, als man das vielleicht im Voraus würde über sich denken. Oder?
Ja. Das weiß man schlicht auch nicht, wie das denn wäre. Und das Einzige, was man wirklich kann sagen kann, oder was man weiß, ist, dass einen klaren Willen vom Verstorbenen zu kennen, hilft. Das ist wirklich, wenn man in dem Moment sich an dem kann heben und sagen, mal, er hat das ja so willen. Mhm. Es ist Scheinwille. Es ist wie mal auch noch wie so eine letzte...
Das finde ich jetzt aber mega interessant. Das heisst, eigentlich ist es gar nicht so cool, wenn man seiner Partnerin oder seinem Partner sagt, hey, weisst, ich weiß nicht recht, du das mal entscheiden. Also quasi, sei ganz frei.
Ja.
Das ist nicht so hilfreich.
Das ist gar nicht so cool, ja.
Es tönt darum so cool.
Ja, das ist so. Ja, genau, du bist völlig frei zu machen. Aber eben, es ist wirklich öfter mal wie so, das mache ich noch für ihn. Oder so.
Genau. Das kann ich mir noch vorstellen, oder? Dass so, also jetzt gerade irgendwie, wenn es ein tragischer Todesfall ist, so völlig unerwartet.
Immer,
oder so.
Also wir haben ja nicht Organspender sind nicht die, die jahrelang krank sind und dann versterben, sondern es sind eigentlich immer Unfälle und Verbrechen und immer tragische Geschichten. Ja.
Oder so Hirnschlag plötzlich, genau. Oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kann das ja wirklich auch noch sein, dass jemand nachher sagt, hey, aber wenigstens das ist noch. Mhm. Oder so.
Ja.
Jetzt haben wir aber den riesen Teil, glaube ich, einfach so übersprungen von Christina wird Pflegefachfrau.
Genau.
Zu, du bist, warte, ich habe mir aufgeschrieben, nationale Koordinatorin bei Swiss Transplant.
Genau.
Was ist dort dazwischen passiert? Weil das wird mir ja nicht so einfach, oder?
Genau, nein, das ist ein relativ spezielles Profil, das man mitbringen muss für die nationale Koordination. Das muss der Medizin kommt. Das ein ganz wichtiger Teil ist die Sprachkompetenz. Also wir müssen sicher Deutsch, Französisch und Englisch reden.
Okay, ja.
Und organisatorisches Flair haben und gut können koordinieren.
Ist das auch etwas, wo man so einen guten Leumund braucht oder so? Also wie das jetzt noch heikel eigentlich?
Ja, ich glaube sogar, als ich mich beworben habe, musste ich einen Strafregister ausliefern. Es ist sicher, man könnte da was schiessen, wenn man will. Man würde auch schnell auf die Schliche kommen, aber...
Ja, also du brauchst recht viel, die würde helfen, mitbeschissen, wenn...
Genau, okay. Ja.
Aber also es war eine Stelle, die war ausgeschrieben und du hast ein Zeitungsinserat gesehen und dann gefunden, oh, du bewirb bei mir.
Jawohl, also ich bin ja die stellvertretende Leiterin für nationale Koordination. Ja. Die Stelle war so ausgeschrieben und ich habe... Also das ist durchaus so ein Arbeitgeber, den ich immer schon ein bisschen hergeschillt habe. Also okay. Habe ich immer interessant gefunden, was die machen, ohne es genau zu wissen, was der Swiss Transplant macht. Und als ich die Stelle ausgeschrieben habe, habe ich eine Bewerbung geschickt und Swiss Transplant gefunden. Das könnte man probieren zusammen.
Ja. Das ist jetzt eigentlich noch cool, oder? Du hast so, ich habe gesagt, weißt, Militär hat dich interessiert, irgendwie das mit der Rettung zu machen. Wie du dann vielleicht Auslandeinsätze und dort damit arbeiten hättest können machen. Und jetzt ist klar, es ist in der Schweiz, du bist da, aber es hat ja auch viel so Koordinationsanteil, organisieren. Bist jetzt eigentlich doch in ein relativ ähnliches Profil, also so von dem, was du musst mitbringen, reingerutscht.
Ja.
Und wahrscheinlich hat die recht Freude an dir, oder? Weil du hast ja unheimlich viele Followers auf Twitter.
Vielleicht hast du auch nicht immer so Freude an mir. Aber
ja, aber also, du informierst ja die Leute sehr persönlich immer über das, was dort läuft.
Ja.
Oder wenn eine Diskussion losgeht, schaltest du dich ein und lieferst Infos und so, dort heisst sie ja eigentlich schon.
Genau.
Recht Schwein gehabt.
Ja.
War es irgendwie dumm gewesen, jemanden zu nehmen, der gar nicht dort drin ist? Also ist das etwas gewesen, was wichtig war, wo man dich angestellt hat?
Nein, also nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Ich bin dann auch irgendwie, ich glaube schon am zweiten Tag, nachdem ich angefangen habe, im Medienspiegel im Internen erschienen.
Okay.
Habe ich schon gemerkt, es wird auch monitorisiert, was ich das auf Twitter und so. Also es sind auch einfach nach Stichwort, wo
sie filtern,
genau.
Oder? Das läuft dann automatisch wahrscheinlich.
Genau.
Oder?
Ja. Und ich habe das auch mit Chefen mal angeschaut, also dass ich durchaus twittern und so Social Media in Übereinstimmung mit meinem Arbeitgeber. Ja. Aber es ist nicht irgendetwas gewesen, wo man wie aktiv gesucht hat.
Okay. Du hast aber nicht einfach irgendwie ein Thema auf Twitter. Es gibt ja so Twitter-Accounts, die ziemlich monothematisch sind. Bei dir ist das so, wenn ich jetzt so müsste sagen, wir machen jetzt irgendwie so eine Word Cloud, dann würde ich sagen, etwas, was ganz viel vorkommt, sind Sachen zur Politik.
Ja.
Dann irgendwie so zu der gesellschaftlichen Rolle oder Standing von Pflegefachleuten.
Ja.
Lese ich immer wieder Sachen. Dann wunderschöne Naturfotos.
Ja. So. Das ist, wenn man zurück ins Berg wohnt und von Schabine kommt, dann muss man einfach. Das ist,
Was ist schöner? Das darf ich nicht fragen. Das ist jetzt.
Ja, Schabine ist natürlich outstanding. Das ist Mondsherz. Meiner Welt letzte Festung. Also das ist, ja. Rein objektiv die Aussicht von Rüegisberg, wo ich wohne seit 15 Jahren jetzt, die ist unübertroffen. Also das ist, ich nenne das Rüegisberg mal das Dach der Welt. Das ist, wenn man auf die Ecke geht, hat man wirklich eine rundum Aussicht über
Berner. Also so eine Mega-Dominanz, die man rundum sieht.
Ja. Und das ist, also gerade bei Sonnenauf- und Untergang, das ist... Kriegt also, Schabine her.
Nicht, dass man sich rechtfertigen müsste, wenn man in Rüegisberg wohnt. Aber wie ist es gekommen, dass du nach Bern gezogen bist, aber eben Rüegisberg und nicht irgendwie in die Stadt oder in die Aglo? Oder so?
Das war auch die Liebesschule. Der Papa meiner Kinder ist in Rüegisberg aufgewachsen. Und wir sind dann... Zuerst habe ich noch in Freiburg geschafft.
Ja.
Und nachher bin ich im Spital Rüegisberg gsi, was wirklich gerade das Nachbardorf ist. Und wenn man dann nachher mal zu Rüegisberg wohnt, dann hat man auch Ansprüche an die Aussicht. Genau.
Das stelle ich mir jetzt so mega romantisch vor, oder? So du, der so total verwurzelt bist in Schabina, mit einem Mann, der total verwurzelt ist in Rüegisberg. Und dann entscheidet man sich für einen von beiden Orten. Wahrscheinlich hat es nichts in der Mitte gegeben.
Oder? Nein.
Also entweder Schabina oder Rüegisberg, oder?
Das ist noch so, finde ich auch noch so lustig. Ich bin in Schabina aufgewachsen. Ich habe sehr engen Bezug zu dem Dorf. Ich hatte auch immer so das Gefühl gehabt, irgendwann, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe immer gesagt, irgendwann gehe ich wieder zurück auf die Schabine. Ich habe aber immer gewusst, dass ich ziemlich sicher nicht werde zurück auf die Schabine. Also das ist so, auch wenn ich in Graubünden geblieben wäre, wäre ich sicher irgendwie nach Chur oder irgendwas. Also mir hat von wegen die Wanderlust von der Walser. Mich hat es schon auch immer in die Welt gezogen. Also das ist,
Und du hast eben gesagt, der Papa von meinen Kindern. Mhm. Ich weiss jetzt, ihr seid nicht mehr zusammen, die wohnen beide noch dort.
Genau.
Und kümmert euch zusammen um Kind. Das ist für dich auch dort, wo ihr euch getrennt habt, nicht der Punkt gewesen, zu sagen, okay, ich ziehe eins weiter.
Genau, das wäre ein guter Moment gewesen, quasi zu sagen, man zieht in irgendwie die Stadt Bern oder in die Aglo. Aber wir haben das sehr bewusst so entschieden, dass wir eben nöch beieinander wohnen bleiben, dass die Kinder hin und her können. Das sind die Hälfte der Zeit sind bei mir, die Hälfte sind bei meinem Papa und kommen von beiden Orten aus, zu Fuß in die Schule. Das ist dort. Also dort war es nicht wirklich ein Entscheid für Rüegisberg, weil es so schön ist, sondern für dass man in dieser nicht schönen Situation die bestmögliche Variante für die Kinder hat.
Also ihr habt einfach zusammen entschieden, okay, das mit uns geht irgendwie nicht so, aber wir machen das jetzt für Kinder so richtig ideal.
Genau, also das ist natürlich in der aktuellen Situation ein bisschen emotionaler und weniger...
Stimmt, gell? Ich habe sie jetzt ein bisschen sehr abgelesen, ja, das stimmt.
Aber es ist auf das ausgegangen, ja.
Wenn du schon gehst, dann wenigstens nicht zu weit, dass Kinder noch zu Fuß kommen, oder irgendwas.
So.
Okay, Andrea, ja. Genau. Okay.
Ja.
Ja. Hey, ich frage dich das, was ich jetzt frage, nicht, weil du eine Frau bist. weil ich weiss, dass du, ich sage jetzt nicht empfindlich, aber sehr aufmerksam bist bei diesem Thema. Sondern ich frage es, weil du eben getrennt lebst von deinem Partner. Also, das ist doch schon einfach ein hoher Riesenaufwand, das auf die Reihe zu bekommen mit Kind und Job und noch deinem ganzen Engagement, das du sonst machst.
Ja, das ist es. Und ich laufe auch immer mal wieder Gefahr, dass ich mich dort übernehme. Also das ist sehr mein Tanz auf dem Seil, dass ich habe alles, was ich mache mit mit Leidenschaft. Also das ist sehr so, dass entweder mache ich es eben mit Begeisterung und mit Leidenschaft oder ich lerne es. Das ist auch beim Arbeiten sehr so. Also das ist nicht nur ein Job, den ich einfach mache, weil ich irgendwo
mit so Brötchen verdiene,
sondern
drin,
da bin ich mit sehr viel Engagement auch dabei für die Sache, für das Team, für die ganze Geschichte rundum. Und in dem Dinne eben laufe ich auch immer mal wieder zur Gefahr, dass ich eben zu viel gleichzeitig machen oder so. Aber solange ich mit Begeisterung bei der Sache bin, habe ich jeweils auch die Energie. Das ist irgendwie, da merke ich auch so, wenn ich bei etwas, wenn die Energie nicht mehr klingt, dann stimmt vermutlich etwas nicht mehr ganz mit der Balance dort drin. Und ich habe, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich wollte sagen.
Weißt du, sie hängen schnell ein und vielleicht kommt es dann wieder in die
Hand. Ja, das ist gut.
An mir brennt gerade der Gedanke. Es gibt doch so die Idee, dass man irgendwie von Work-Life-Balance schwätzt. Oder irgendwie so sagt, hey, bei allem, was du machst, schau, dass du irgendwie noch kannst bei dir sein und etwas für dich machen. Weißt du, so Zeug. Ja, manchmal wie das Gefühl, dass man kann verdammt glücklich sein, ohne dass man so einen Ort kann benennen, wo man das ist, oder eine Zeit. Sondern, dass das so wie in der Art, wie man schafft, selber liegt. Also, oder man könnte es jetzt so sehen, Christina, voll krass, sie schreibt irgendwie ein Buch, schafft für Swiss Transplant, ist auf allen sozialen Medien ständig rum, ist noch Präsidentin bei der Gesellschaft Schweiz-Israel, etc., etc., etc. Und man könnte so tun, als wärst das nicht du und brauchtest irgendwo Zeit,
zum
wo du dir
frei
genommen hast, um quasi die sein. Und dann könnte man so sagen, Christina, wer bist denn du, wenn du mit dir allein bist? Aber wenn ich dir so zulasse und mindestens das Bild, das ich habe von dir, würde ich so wie sagen, nein, das ist wahrscheinlich sie, die all das einfach so volle Pulle macht.
Ja, mal das ist, das kann ich sehr bestätigen. Und eben so, dass wir Zeit haben für mich oder irgendeinen Raum oder so, das ist zum Beispiel das Schreiben, das ist für mich wirklich...
das wäre wie ein Teil von dem.
Ja, das ist sehr Me-Time. Also das ist... Draussen sein, ich mit meinen Söhnen irgendwo eben gehen Feuerchen im Wald und zelten oder wandern oder irgend so was. Aber ja...
Das ist jetzt scheiße, dass wir keinen Videopodcast haben. Es wäre jetzt so lustig, die so hier zu hocken, so in den Stiefeln, im schönen Pulli, wirklich so total hübsch zu Weg gemacht, gell? Du hast nicht falsch. Und dann sagst du so, ja, im Wald, gehen Feuerchen mit den Jungs und so.
Ich habe Militär gemacht.
Ja, klar.
Mein grösster Sohn ist kürzlich einmal, also meine Söhne sind, der eine wird nächste Woche 11 und der andere ist 8. Und der grössere Noah ist letzte Woche mal gefragt worden, ob er eigentlich in die Pfadi ging. Und hat er gesagt, nein, eine Mama, die hat Militär gemacht, die hat genug Pfadi daheim.
Sehr gut, mega cool. Mega cool, ja.
Genau. Ja. Jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, was ich vorher noch sagen wollte. Von wegen alles so unter einen Hut bringen und so. Das ist, glaube ich, schon einfach auch eine Fähigkeit, die einem prädestiniert, zum nationale Koordinatorin zu sein. Also eben das können sehr viel organisieren und managen und planen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke von mir. Was ich muss aufpassen, was wir vielleicht alle müssen aufpassen, ist mit der, da das heutzutage alles wie verfließt zwischen.
Ja.
Früher ist man arbeiten und hat fertig geschafft und dann ist man heim und dann hat man das Büro oder das Spital oder was auch immer. Ist weit weg gewesen. Jetzt ist das immer mit ganzen elektronischen Möglichkeiten. Man nimmt es immer mit. Man nimmt Mails mit und beantwortet die halt auch außerhalb der Arbeitszeit oder liest sie zumindest. Und dort habe ich für mich wie auch so ein paar Regeln aufstellen, dass das eben nicht zu viel verfließt und dass ich auch meinem Kopf zwischendrin ein bisschen Ruhe gönnen vom einen oder vom anderen.
Also was sind das so für Regeln? Wie geht das?
Also dass ich halt wirklich auch mein Telefon zwischendrin ausschalte oder nicht mitnehme. Also dass ich eben gerade wenn ich ausgehe in die Natur, dann nehme ich meistens ein Telefon im Flugmodus mit zum Foto machen.
Okay. Ja.
Aber,
als Kamera ich, eigentlich einfach.
Ja, genau. Oder dass ich mit meinem Job, wir arbeiten ja nachts und am Wochenende arbeiten wir von daheim aus. Und dort ist so, also gibt es so eine wichtige Regel, halt die Arbeit aus deinem Schlafzimmer draußen. Und wenn man eben auf Pike ist das schwierig. Also kann man schlecht schlafen und die Arbeit nicht mitnehmen. Weil die, und da habe ich jetzt für mich, wenn ich arbeite, schlafe ich im Gästezimmer, wo auch mein Büro ist. Okay. Einfach, das, um das für mich auch
wie räumlich zu trennen. Ja, okay. Genau.
Und,
spannend. Denkst du, das ist irgendwie so für unsere Grosseltern noch einfacher gewesen? Weißt du, dass die quasi, wie sie nicht erreichbar waren, haben sie es auch nicht so im Kopf gehabt, wenn sie heimkommen? Oder hätten sie es einfach gleich im Kopf gehabt, aber wenigstens nichts müssen machen?
Ja. Ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass das. Also, meine Grosseltern, die in der Landwirtschaft, also zumindest die eine Seite in der Landwirtschaft tätig war, haben die Arbeit halt auch immer daheim gehabt.
Klar, ja.
Aber ja, ich glaube schon, dass die ganze die Erreichbarkeit und so, ja. Dass Kühe haben ja dann keine Mail geschrieben oder angerufen. Irgend so was, ja. Ich glaube, das ist einfacher gewesen, ja.
Aber irgendwie ist es natürlich auch mega toll, oder? Wir haben so eine Flexibilität, wo die ja dann nicht haben. Also du kannst ja nachher dann entscheiden und sagen, okay, ich gehe ins Gästezimmer, ich mache das Handy, Flugmodus. Ich selber merke irgendwie so, weißt du, ich habe so ein Bild von mir, dass ich mich fast bei allem irgendwie im Griff habe und kann steuern, aber so Social Media, no way.
Ja.
Also es ist so ein Kampf, ich probiere jetzt nicht mehr in den sozialen Medien zu sein, bevor ich den ersten Kaffee rausgelassen habe.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so krass lang eigentlich.
Verstehe ich aber, dass es ein Problem sein kann. Ja. Also ich habe auch so den Ding, dass ich... das Telefon ist ja schon der Wecker. Und dann habe ich das schon zuerst mal den Finger an. Und dann ist der Schritt, um gerade auf die Mails zu gehen. Und, aber ich
das viel... zeigt es dir auch schon an, oder?
Ja, genau. Und ich habe das Telefon in den Fingern. Und ohne, dass ich wirklich viel dabei überlege, tue ich Facebook auf, tue ich Twitter auf, tue ich Instagram auf. Und eben mal, gerade bei Twitter, finde ich mich nachher eben schon morgen früh oder so in irgendeiner Diskussion wieder, wo ich im Nachhinein denke, ja, die hätte ich mir jetzt auch sparen können. Also, ich habe jetzt
da niemand überzeugt. Also, ich hocke mit der Familie und nachher hatte ich irgendwie Freude gehabt, dass so, also es war wirklich vom Arbeiten her, ja. So viele Kommentare da kommen und dann bin ich das liken und habe dort etwas zurückgeschrieben und dann schreibt die Person wieder. Und ich habe so das Gefühl, so lässig, es läuft dort etwas und so und geantwortet. Und irgendwann merke ich so, dass meine Familie mich wirklich so recht betroffen anschaut.
Ja.
Und nachher habe ich so geschnallt, crazy, es ist mir jetzt wichtiger, dass die Person, die ich gar nicht kenne, sofort eine Antwort bekommt, als dass ich jetzt mit meiner Frau und meinen Kindern Zeit abbringen.
Ja, das ist auch eine Regel. Also, wenn ich Dienst habe, auch dort wieder, muss ich natürlich das Arbeitstelefon dabei haben. Aber sonst ist am Tisch kein Telefon.
Okay. Ja. Jetzt machen wir so ganz in einem anderen Medium etwas, was du ständig machst, nämlich Twitter. Und ich habe gefunden, so gegen Abschluss möchte ich gerne meinen Lieblingstweet von dir vorlesen.
Jetzt bin ich gespannt, welches mein Lieblingstweet ist.
Ja, gell, ich musste natürlich zuerst mal entscheiden, nehme ich etwas zu der Autorin, zu der Politikerin, zu Swiss Transplant, zu Natur oder so. Und ich habe gefunden, nein, ich nehme etwas zu dem Thema, das sich durch alles durchzieht, nämlich, dass du, würde ich schon so sagen, eine Feministin bist.
Ich bin eine Feministin.
Gell, das kann man schon. Ja. Gut, bin ich froh, dann habe ich vielleicht den richtigen gefunden. Also die Tweet geht folgendermaßen: Wie nehmen Sie Ihren Feminismus? Mit Humor. Schwarz? Gerne.
Ja.
Also du bist eine Feministin mit schwarzem Humor oder du bist eine schwarzhumorige Feministin?
Ja, ich glaube, es geht in beide Richtungen. Was ich glaube, in allen Themen im Leben ganz schwierig finde, ist, wenn es verbessert wird und humorlos. Also das, ja, man sagt mir auch mal, ich sei nicht eine Feministin. indem man sehr so ein Bild hat von Feministinnen, die eben sehr verbissen, männerhassend, unfleckt durchs Leben gehen. Das ist überhaupt nicht mein Bild von Feminismus.
Und eben, ich glaube, für ganz viele nicht mehr das Bild heute, oder? Von Feminismus.
Ja, das glaube ich und bin ich sehr überzeugt. Es ist ja auch ein feministisches Thema, dass man den Frauen immer will sagen, wie sie sie haben. Und eben, wenn man Feministin ist, hat man so zu sein. Und wenn man Businessfrau ist, hat man so zu sein. Und schlussendlich
also, ist es auch wieder uniformiert wird.
Genau, ist auch mein Feminismus sagen, und ich kann so Feministin sein, wie ich gerade Lust habe.
Also eigentlich ist Feminismus, so wie du es verstehst, eine Art Freiheitsprojekt.
Ja. Ja.
Okay. Und wenn wir jetzt so nehmen, stellen wir uns jetzt mal vor, Frauenstreik, der nächste, und alle kommen auf dich zu und sagen, Christina, du gibst den Slogan raus. Um was geht es uns dieses Jahr? Du kannst ein Thema setzen. Was würdest du nehmen?
Ja, ich glaube, ich würde schon irgendetwas um das Thema Freiheit machen. Ich weiß jetzt gerade, ich hätte noch nicht den Slogan so parat, aber irgendwie etwas mit Freiheit, ja.
Wo siehst du dich am festesten bedroht?
Jetzt insgesamt oder für Frauen?
Ich glaube, zuerst mal für Frauen.
Also persönlich sehe ich meine Freiheit als Frau dort beschränkt, dass man mir eben immer will sagen, was ich sein soll oder müsste oder darf oder eben nicht darf. Und ja, ganz klar auch zum Teil in den Möglichkeiten. Also das ist, ich sage immer, mein Leben hat mich zur Feministin gemacht. Ich bin aufgewachsen, noch gerade so auch während meiner Ausbildungszeit oder im Militär. Ich bin überzeugt gewesen, dass ich nicht muss Feministin sein, sondern dass ich alles kann, was ich dazu lustig bin oder so. Und dann mit dem ersten Kind rennt man gegen die Wand und merkt, es ist Tatsache. Beziehungsweise noch vor dem ersten Kind. Ich war geheiratet, wollte eine Weiterbildung machen, irgendwas im Führungsbereich. Und dann hat man mir, wie gesagt, ich könnte die Weiterbildung schon machen, in Freizeit und selber bezahlt, aber man denke mir die nicht finanzieren, weil ich werde ja vermutlich jetzt den Ehemann Mutter werden.
Und das ist krass. Ja, das ist krass. Also das wäre das Christian nie passiert.
Oder? Genau, das ist auch ganz konkret meinem Kollegen in gleicher Funktion nicht passiert. Also das ist und ich glaube, dort irgendwann einmal ist das so passiert, dass ich gefunden habe. Also auch das jetzt gerade noch mit, ich weiß nicht, vielleicht wäre es in der Stadt Bern anders, aber in Rüeggisberg wohnend, dass man sich erdreistet, als junge Mutter Vollzeit zu arbeiten in einer Führungsposition ist. Und nachher bin ich, als ich dann Gemeinderätin geworden bin ich zigmal, hat man mir gesagt, geht denn das, du als Mutter, die ja noch berufstätig bist? Ich glaube nicht, dass man je einen jungen Vater
von dem habe ich vorher so Angst gehabt, weil ich mich frage, weißt, wie du alles unter einen Hut bekommst, dass du denkst, nein, schon wieder.
Ja, normal bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Job, den ich nicht dringend wollte, habe ihn auch nicht gekriegt, bin ich auch das wie gefragt worden, wie ich denn alles so unter einen Hut bringe. Und so. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Misstrauensantrag in einem Kompliment verpackt.
Okay, aber
was kommt denn so her? Von einem Arbeitgeber.
Ja, nicht, das kann ich verstehen. Aber ich habe zum Beispiel wirklich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die ich wirklich bewundere, wie die das managen. Ja. Also, wo ich nachher so finde, krass, wenn das wirklich so aufgeht, wie das aus dem Lebenslauf hervorgeht, dann müssen das Organisationsgenie sein.
Ja.
Und das finde ich nachher wirklich etwas Tolles. Also, gar nicht jetzt irgendwie so als Misstrauen oder so.
Ja.
Du, jetzt Schlusswort bekommst du, aber du musst ein bisschen poetisch werden. Wir gehen nochmal 150 Jahre führen. Und jetzt schreibt jemand in den USA über Christina Schumacher,
ja,
wo du bist. Und es gibt immer noch Bücher, die gedruckt werden. Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, aber es wird so sein in 100 Jahren. Und sie hat hinten so einen Klappentext, wo ein Zitat kommt von dir. Was soll die aufschreiben?
Also das Zitat, etwas, wo, ja, wirklich ein Zitat von mir, etwas, was ich gesagt habe. Mit Worten ist mir alles möglich.
Sehr schön. Merci vielmals, Christina. Danke.
Ja, danke dir. RevLab.
Das war Konvers. Ein Podcast vom RevLab. Toll, dass du dabei geblieben bist. Wir freuen uns auf dein Feedback auf Instagram, Twitter, Facebook oder auch per Mail. Und wenn du nächstes Mal wieder dabei sein willst, dann abonniere unseren Podcast. Bis gleich, gib dir Sorge.